Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science!
Hey, ciao und herzlich willkommen zu Wissen hinter den Kulissen, eurem Podcast für die Wissenschaft hinter Serien, Filmen und Games. Mit mir hier im virtuellen Studio sitzt im nördlichsten Pokémon Center die einzig wahre Pokémon-Trainerin, viel cooler als Misty und Champion aller Klassen, die wirklich alle gefangen hat, on fire für Physik und Raumfahrt wie Glumanda. Anne, du rettet Teams.
Wow, hallo. Angemessene Vorstellung.
Yes. Und ebenfalls durch den Äther zugeschaltet, hat er gerade die Segel auf einem Piratenschiff gehisst in Richtung neuer, cooler Show-Experimente und grinst dabei so breit wie Monkey D. Ruffy. Jackpot.
Hallo.
Und ich bin mit einem Power-Level von über 9000 der Super Saiyajin der Physik, der EAH Jena, Henry Holler-Moritz.
Liebe EAH Jena, bitte das auf der Website ändern.
Als yes, auf jeden Fall. So, bevor wir hier in die totale Anime-Eskalation einsteigen, wollen wir erstmal Danke sagen für alle Spenden, die bei Ko-fi reingekommen sind. Ko-fi ist unsere Crowdfunding-Plattform, auf der ihr uns süßen Anime-Mäusen ein paar Mäuse für einen Kaffee für lange Rechercheabende und Nächte spendieren könnt. Wenn euch gefällt, was wir machen, und auch wenn es euch nicht gefällt, ist es egal. Das war ein Witz. Wir wollen natürlich, dass euch unser Content gefällt und da freuen wir uns natürlich über jede Unterstützung. Und ja, ihr zwei Anime-Characters, wie ist es euch seit dem letzten Mal ergangen?
Ich habe ausnahmsweise auch mal wieder was richtig Cooles Externes gemacht. Und zwar war ich fast eine ganze Woche in Berlin bei der ILA, bei der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung. Und das war extrem cool. Also ich muss da natürlich sagen, dass ich mich vor allem den ganzen Raumfahrtdingen gewidmet habe. Die ILA ist mega groß. Also es ist in so drei Bereiche eingeteilt gewesen. Raumfahrt, Luftfahrt und auch Defense, also so Militärsachen. Und ich habe, ich war auch mal ganz kurz in der Luftfahrthalle und sonst fast nur in der Raumfahrthalle und hab ein paar Flugzeuge noch angeguckt, aber das war's. Also es war wirklich groß und ich habe einige Diskussionspanels angeguckt und ich habe es, glaube ich, tatsächlich erfolgreich geschafft, mit allen Astronautinnen, die da waren, zu reden und ein Foto zu machen, yay!
Geil!
Cool. Und was war dein Highlight? Also wo würdest du sagen, wer von den Leuten, die du getroffen hast, hat dich am meisten beeindruckt?
Schwierig zu sagen. Ich habe Insa Thiele Eich getroffen. Das war cool, weil ich verfolge natürlich schon vor lange, was sie macht und so. Und wir haben uns noch nie so persönlich unterhalten. Und das war cool. Wir haben was gegessen und dann uns Sachen angeguckt zusammen. Genau, das war super. Aber was auch cool war, ist, ich hatte auch die Chance, ein Interview zu machen mit Josef Aschbacher, dem ESA-Generaldirektor. Und das wollte ich unbedingt, weil ja jetzt bei dem Artemis-Programm sich so viele Sachen geändert haben, bei den nächsten Mondmissionen. Und ich hatte einige Fragen, aber es gab Antworten, aber natürlich nicht in dem Umfang, den ich mir gewünscht habe, weil die ESA jetzt auch gerade noch neue so Verhandlungen mit der NASA macht und deswegen noch gar nicht so viel sagen konnte. Aber es war trotzdem cool, mit ihm zu sprechen.
Und ich hatte das Gefühl, er hat sich aber auch ein bisschen rausgewunden aus deinen sehr konkreten Fragen, oder?
Es war erst eine Pressekonferenz, da habe ich Fragen auf Englisch gestellt, zwei Stück. Und da waren die Antworten so, und dann konnte ich hinterher mit ihm nochmal so ein 1:1 Gespräch auf Deutsch einfach aufzeichnen. Und da war es ein bisschen besser, fand ich schon. Aber wie es immer so ist, es sind ja alles so diplomatische Sachen, die dann natürlich sagen müssen. Ja.
Ja, ja, ja.
Jack, was war bei dir los?
Ja, ich war unterwegs. Der Sommer mit Shows geht weiter voran und es kommen jetzt so ein paar Sachen. Und ich war in Freiberg an der Bergakademie. Und cool. Das habe ich daran gemerkt, dass ich mit dem Auto im zweiten Gang ständig nach oben gefahren bin, im vollgepackten Transporter. Und ja, ich habe mal wieder eine 45-Minuten-Show gemacht und ich habe das wie immer vollkommen unterschätzt, wie viel Aufwand das ist. Also ich hatte wirklich, wir haben ungefähr eine halbe Stunde das Auto eingeladen, so in Tetris-Manier, damit wirklich alle Experimente reinpassen. Und dann habe ich 3,5 Stunden aufgebaut und 90 Minuten abgebaut. Also es war schon fast ein ganzer Arbeitstag nur für Vorbereitung und Nachbereitung.
Oh wow.
Aber die Show war an sich cool. Ich habe den einzigen trockenen Spot des Tages gehabt, sonst hat es nur geregnet. Es war echt schade, es war eine riesige Bühne und so. Die haben so lange nach der Wissenschaft und Wirtschaft, nennt sich das. Und ja, war ein mega Programm geplant und ja, ist leider vieles ins Wasser gefallen. Aber meine Show nicht, zum Glück. Und ja, hat Spaß gemacht, außer der fiese Nieselregen beim Aufbau. Kennt ihr so ganz feinen Regen?
Ja.
Also weißt du, wenn es so Tropfen regnet, dann kannst du alles ein Stück zurückziehen und dann siehst du auch, wo das hinfällt.
Ja.
Aber dieser ganz feine Sprühregen, Alter.
Das kriecht in alle Ritzen.
Vor allem, man denkt auch, es regnet eigentlich gar nicht so doll, aber das ist dann trotzdem überall. Ja,
und dann musste ich alles so mit so Mülltüten abkleben. Die konnte ich dann zum Glück vor der Show wieder abmachen. Jack Bob, der Müllmann der Wissenschaft.
Ja, bei mir war ja der große Comic-Salon in Erlangen, wo mein Comic veröffentlicht wurde. Ich mach's mal in Anführungszeichen. Also es gab eine Ausstellung und ich sag mal, die Ausstellung, es war cool, das zu sehen, aber die Leute, die diese Ausstellung konzipiert haben, haben echt ganz schön gefailt, muss ich sagen.
Schade.
Die haben sich kurz vor Ausstellung gedacht, nee, wir machen das jetzt ganz anders und haben die Comics einfach, das sah so aus wie am Bürodrucker ausgedruckt auf A4.
Was?
Und haben die einfach mit gut sichtbar Klebeband auf Pappwände gemacht.
Nein!
Ja, es sah wirklich furchtbar aus. Und die Comics, Gott, die waren teilweise auch so gut versteckt, man hat die gar nicht gefunden.
Ach, wie unschön.
Also ich glaube, ich konnte gar nicht alle Comics lesen. Also es war wirklich scheiße gemacht. So, ich habe mich auch tierisch geärgert. Und eigentlich alle anderen KünstlerInnen da auch. Also es war richtig scheiße, so die Ausstellung.
Ja, aber ich dachte,
Aber
ich dachte, das wäre das Ding von der Ausstellung.
So. Ja. Na, die beiden von der Uni Erlangen, die waren auch total von der Rolle. Die haben sich dann auch noch bei mir entschuldigt. Ich habe dann mit denen geredet und
zu Recht.
Es tut uns so leid, wie das hier gelaufen ist. Wir konnten da nichts dafür. Und ich so, ey, ihr könnt nichts dafür, so, ne? Und die haben halt gedacht, ja, das sind da Profis, aber es war echt voll der Fail, diese Ausstellung. Aber schwamm drüber, im August erscheint das Buch.
Ja, gut.
Das wird, denke ich,
in A1
cooler. Genau. Und das Coole ist, das wird ja finanziert auch von der DPG. Die hat das Projekt ja ziemlich krass unterstützt. Und vielleicht wird es dann so an Schulen, wenn irgendwelche Wettbewerbe sind oder irgendwelche Physik-Olympiaden, kriegen das die Siegerinnen und Sieger. Die kriegen dann dieses coole Buch.
Oh, das wäre richtig cool. Vielleicht auch so, wenn man so ein richtig gutes, es gibt doch auch immer diesen Preis, wenn man so ein richtig gutes Abi in Physik hatte.
Ja, genau. Und da kann es sein, dass der Comic dann oder die Comics, dieses Sammelwerk zur Quantenmechanik dann verteilt wird. Und das fand ich ziemlich cool.
Da können wir doch auch hier was verlosen, oder? Wollen wir dann eine kleine Community-Aktion draus machen und eins von den Büchern verlosen? Das
Da machen wir auf jeden Fall eine Verlosung.
Gut, aber da sind wir ja schon im richtigen Bereich, oder? Also Comics, Anime, da sind wir ja relativ nah beieinander. Zumindest geht es um gezeichnete Inhalte.
Genau. Und wir hatten noch gar keine Anime-Folge so, ne? Auf Wunsch von Sebastian, Cody, liebe Grüße, ist ein Kumpel von mir. Der kam letztens um die Ecke und meinte so, ey, er hat den Podcast jetzt entdeckt und so und hat direkt Dragon Ball vorgeschlagen. Und da haben wir gesagt, ey, Dragon Ball, na, mal gucken, vielleicht passt es ja auch so als Anime-Sammelfolge. Und deswegen haben wir uns jetzt mal dazu entschieden, diesen Anime-Testballon steigen zu lassen. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der super Anime-Experte, aber das qualifiziert mich genau richtig für diese Moderation hier. aber wie ist denn bei euch? Seid ihr Anime-Fans? Habt ihr da irgendwie Erfahrung oder habt ihr viel geguckt?
Also ich habe natürlich einige Animes geguckt, aber wir können jetzt hier auch gleich mal das Geheimnis verraten, warum wir so eine Kombo-Folge machen, weil nämlich Henry gesagt hat, lass eine Folge über Dragon Ball Z machen und Jack und ich waren so, oh, da kennen wir uns gar nicht aus. lass lieber drei verschiedene Animes besprechen, so ist das hier zustande gekommen. Deswegen, also ja klar, habe ich Animes geguckt, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich bin generell krasser Anime-Fan und kenne sie alle. Also klar, Pokémon, Sailor Moon, solche Sachen.
Naja.
Und wisst ihr, direkter Funfact, oder ich weiß gar nicht, ob es so fun ist oder ob ihr es vielleicht eh wisst, aber richtig lange wusste ich nicht, dass so Serien wie so Heidi und Vicky, das sind auch Animes.
Biene Maya. Ja.
Also die kommen auch aus Japan und das finde ich so ganz lustig.
Ja.
Ja, das vergisst man immer, ne, weil die auch so halt so ein deutsches Setting haben irgendwie oder
also ein europäisches Setting. Allgemein.
Ja, genau.
Ja.
Genau, aber ja, alle in Japan produziert. Und ja, die habe ich natürlich auch gesehen. Ich habe natürlich auch, ich habe tatsächlich Mila Superstar geguckt, ganz viel.
Oh, stimmt.
Aber teilweise hast du das ja auch gar nicht so aus Interesse geguckt, sondern du kamst aus der Schule nach Hause und hast den Fernseher angemacht und dann hast du genommen, was dir gegeben wurde.
Das lief einfach bei RTL 2 die ganze Zeit.
Ja, genau. RTL 2 war riesig in den Animes, ja. Auf jeden Fall so 90er, Anfang der 2000er.
Ich habe auch immer so eins gesehen, das hieß Doremi und das war mit so drei Hexen.
Ja,
also
Doremi.
Generell mochte ich halt immer gerne diese, wir verwandeln uns an irgendeinem Punkt. Also das mochte ich immer richtig geil, so wie bei Sailor Moon halt auch. Das war bei Doremi auch so.
Ja, also Anfang der 2000er, da lief das ja noch auf MTV auch, ne? Da gab es so, so Serien wie Cowboy Bebop, kennt ihr das?
Ja, ja,
das
na klar.
Das ist mega geil. Und Vision of Escaflowne hieß, glaube ich, das andere. Das, da ging es auch um so irgendwie Roboter und irgendwelches Zeug. Und die fand ich ziemlich cool. Und auf Vox liefen da nachts immer so ultra brutale Animes. Die habe ich dann immer auf Video aufgenommen und habe die dann geguckt. Ja.
Ich hatte auch so einen zweiten Frühling mit Animes, jetzt durch die ganzen Conventions, die ich in den letzten Jahren gemacht habe.
Ja.
Ich hatte ja eben relativ wenig Berührungspunkte zu Animes und dann wurde ich ja dafür die Moderation angefragt und habe dann diese Szene so kennengelernt und natürlich auch die ganzen neuen Animes und das ist einfach mega geil. Also richtig, richtig gute Sachen mit dabei. Fand ich schon sehr cool, weil die Leute das auch heute noch so feiern und dann ja sich da in die ganzen Outfits so schmeißen und das alles selbst machen und so. Das ist einfach mega cool.
Ja, stimmt.
Es ist ja alles immer sehr emotionsstark und auch, auch drüber.
Ja.
Mögt ihr das? Also man muss das mögen, ne? Wenn das so sehr überzeichnet ist manchmal.
Ja, also ich muss sagen, an diese neueren Sachen komme ich gar nicht ran, weil mir das wirklich zu drüber ist. Also ich finde es alles viel zu extrem. Diese Character Designs sind auch Endstufe wirklich krass gemacht so. Und auch die Geschichten und wie die reden, das ist mir echt zu viel. Also diese neueren Sachen kann ich mir nicht angucken. So die alten Akira, Ghost
aber
in the
Shell. Aber das ist ja nicht alles gleich.
Ja,
so.
Das stimmt schon. Aber trotzdem, also das, was ich mir so von den neueren Sachen angeguckt habe. Es gab zum Beispiel auch zu Cyberpunk, gab es ja auch bei Netflix diesen Anime.
Ja.
Und das war mir auch zu viel.
Na gut.
Ja. Es gibt ja auch Animes für Erwachsene und das kann man dann schon ganz gut gucken. Es gab doch dieses Your Name hieß das, glaube ich, was auch so ein Film war, keine Serie. Das fand
Film,
ich zum Beispiel
ja.
cool.
Mhm.
Ah, und natürlich, was ich sagen muss, Studio Ghibli ist ja auch Anime. Mhm. Die sind cool. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Aber die sind halt nicht drüber.
Na, das ist deine Pace, ne? Das ist schön langsam erzählt.
Genau.
Mit viel Musik.
Und wunderschön gezeichnet.
Das ist nicht so Attack on Titan, bam, 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 bam.
Ja. Genau, aber bevor wir jetzt zu sehr in Details abschweifen, würde ich sagen, starten wir in die wissenschaftlichen Teile. Also wie schon gesagt, jeder und jede von uns hat jetzt einen eigenen Anime und ich würde sagen, da quatschen wir einfach jetzt gleich ein bisschen weiter.
Lass uns mit Pokémon anfangen. Dieses Jahr ist übrigens zufällig 30 Jahre Pokémon-Jubiläum. Also völlig unabhängig von dieser Folge jetzt ist mir das neulich aufgefallen. Dass wir quasi zu einem guten Zeitpunkt jetzt diese Folge machen. Und im Pokémon-Universum ist es ja so, dass Pokémon quasi die Tiere sind. Und die sind halt eben auch wie Tiere, so zwischen Kleintier und Wal ungefähr groß. Manche sehen unseren Tieren ziemlich ähnlich und manche haben dann halt zufällig auch noch ein paar crazy Fähigkeiten. Also ich sage manche, weil es gibt halt auch so Carpador, was gar nichts kann. Aber die meisten können Sachen und wir machen jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung von Pokémon für alle, die vielleicht nicht mehr ganz so drin sind in der Geschichte.
Das Pokémon-Franchise startete 1996 als Videospiel für den Game Boy. Ziel des Spiels ist es, die fantasievollen, tierartigen Wesen zu fangen, zu trainieren und Kämpfe mit ihnen zu gewinnen. Dabei gibt es verschiedene Pokémon-Typen, die unterschiedliche Fähigkeiten, Stärken und Entwicklungsstufen haben. Pokémon werden mit Hilfe sogenannter Pokébälle gefangen und transportiert. Das sind kleine runde Geräte, in denen Pokémon aufbewahrt werden können, bis sie für Kämpfe oder andere Aufgaben herausgerufen werden. Das Gameboy-Spiel wurde unerwarteterweise zum absoluten Hit und entwickelte sich nicht nur zu einer der erfolgreichsten Videospielreihen aller Zeiten, sondern erlangte auch als Anime- und Sammelkartenspiel absoluten Kultstatus. Die ursprüngliche Anime-Geschichte wurde 2023 nach 25 Sendejahren und weit über 1000 Episoden abgeschlossen. Seitdem läuft die Nachfolgeserie Pokémon Horizons mit neuen Charakteren weiter. Und selbst wenn ihr mit Pokémon bisher nicht viel am Hut hattet, ihr kennt garantiert Pikachu, das Star-Pokémon aus dem Anime, das gemeinsam mit seinem Trainer, dem 10-jährigen Ash Ketchum, durch verschiedene Regionen der Pokémon-Welt reist, Pokémon-Kämpfe bestreitet und nebenbei natürlich noch viele andere Abenteuer erlebt.
Was ja bei Pokémon auch ein bisschen special ist, nenne ich jetzt mal in Anführungszeichen. Man kann die in so einen Pokéball packen und der passt locker in der Hand und dann kann man easy so 6 von denen mit sich rumtragen und die sind ja auch alle erst 10, die das machen. Also alles sind ja nur so 10-Jährige da. Kein Problem, die laufen durch die Welt mit ihren 6 Pokémon und ich habe ja gerade schon gesagt, Pokémon sind so zwischen Kleintier und Wal groß und manche Pokémon können auch wirklich so mehrere hundert Kilo wiegen. Es gibt einige Pokémon, und ich beziehe mich jetzt mal hier auf die Pokédex-Einträge von den Spielen, die über 999 Kilogramm wiegen. Zum Beispiel ist das eine das legendäre Pokémon Groudon aus der 3. Generation und dann auch Cosmovum aus der 7. Generation.
Ach du liebe Zeit.
Jetzt habe ich direkt schon diese Generationssache angesprochen. Bis zu welcher Generation seid ihr denn noch so mitgegangen bei Pokémon?
Eins.
Eins.
Ich hatte damals die rote Edition für den Gameboy. Ist das Generation 1? Da gab es 100 Stück.
151 gab es am Anfang.
151, ja. Okay. Ja, dann ist das, da bin ich stehen geblieben.
Also in der ersten Generation gab es ja zum Beispiel Relaxo, was ja so ein ziemlich großes und schweres Pokémon war. Und das hat
übelst cooles Pokémon.
Ziemlich cooles Pokémon, 460 Kilogramm laut Pokédex auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich, glaube ich, am meisten von der zweiten Generation gespielt, die Spiele. Also ich habe in Game Boy Color nämlich, und ich habe immer noch auch die Spiele dafür und spiele manchmal so Pokémon Silber. So immer mal wieder habe ich so Bock und dann mache ich das. Aber ich habe auch die Switch und spiele auch so die neueren. Mhm. Wo ja meistens, ehrlich gesagt, auch immer noch voll viele aus den ersten Generationen drin sind. Das ist einfach die sind, die glaube ich, die meisten richtig cool
Favorites
finden.
So. Ja.
Ganz genau. Die Frage ist jetzt, die wir uns stellen wollen in diesem, es soll ja ein bisschen auch um Wissenschaft gehen, ist, wie zur Hölle kann das eigentlich funktionieren? Also die Pokémon sind riesig, teilweise, wiegen teilweise richtig viel und kommen dann einfach in so einen Ball rein und man kann die halt umhertragen, als wäre überhaupt nichts los. Es gibt in dem Pokémon-Universum tatsächlich Fähigkeiten und auch eine Attacke, Autonomie heißt die, die das Gewicht der Pokémon verringern. Aber trotzdem ist das ja jetzt nicht die richtige Antwort darauf, wenn wir uns fragen, wie es eigentlich sein kann, dass das ganze Pokémon mit Größe und Gewicht in den Pokéball wandern kann. Und die erste Idee, die man vielleicht so hat, ist Schrumpfen. Und da könnte man ein bisschen drüber nachdenken, aber das ist ja nicht das, was wir sehen. Also sowohl im Anime als auch in den Spielen sieht man die ja nicht schrumpfen in den Pokéball rein, sondern man sieht, dass die ja quasi in so ein shiny Leuchten sich verwandeln und dann in den Pokéball gehen. Mhm. So, das heißt, die nächste Idee war Teleportation. Yay. Teleportation, die Definition davon ist quasi, dass man etwas von einem Ort an einen anderen transportieren kann, ohne dass es den Raum durchquert. Also das ist die wichtige Regel dabei. Und es gibt ja Teleport auch bei Pokémon als Attacke. Und wahrscheinlich geht's euch auch so, aber als allererstes fällt einem der Abra ein, der ist immer super schwer zu fangen, weil man hat eigentlich nur einen Versuch, einen Ball zu werfen und sonst macht er halt Teleport und ist dann weg. Und es wäre halt richtig, richtig cool, wenn der Pokéball wirklich so ein Teleportationsportal wäre. Ich habe mir dann auch so ein bisschen vorgestellt, dass die Pokémon dann halt einfach so in so einer Oase chillen, wo sie dann warten, bis sie irgendwie gerufen werden und dann wieder rauskommen müssen. Nur leider ist es so, und ich schätze mal, Henry denkt sich das gerade schon auch schon die ganze Zeit, dass die Physik Nein sagt zum Teleportieren. Das verstößt direkt gegen mehrere Naturgesetze.
Leider ja. Leider ja.
Ja, es ist leider richtig uncool, weil wir haben halt sowas wie den Energieerhaltungssatz und den bricht Teleportation so ein bisschen. Dachte, wir können das mal in einem kleinen Beispiel mit Abra besprechen. Und zwar, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass Abra auf so einem Baum sitzt, dann hat man ja, also wenn man jetzt quasi beschreiben will, wie viel Energie da gerade so im Spiel ist, dann hat Abra, weil er sich ja gerade nicht bewegt auf dem Baum, eine Gesamtenergie, die nur potenzielle Energie ist. Also das heißt, es ist nur die gespeicherte Energie von dem Moment, als es auf den Baum geklettert ist oder dahin gehoben wurde oder wie auch immer. Und diese potenzielle Energie, die ist Masse mal Erdbeschleunigung mal Höhe. Wenn es sich jetzt aber nach unten teleportieren würde, also vom Baum oben aus der Baumkrone nach unten an den Baum, dann hat es weniger potenzielle Energie. Ne? Aber ich habe ja gesagt, das hängt von der Höhe ab. Und das heißt, dass die Energie in dem System sich quasi nicht erhalten hat. Wenn er jetzt selber runtergehen würde, wäre das was anderes, weil dann hat sich die potenzielle Energie in Bewegungsenergie umgewandelt und die Gesamtenergie im System wäre die gleiche. Also schade, Teleportation kann man leider nicht nehmen als Lösung dafür, wie Pokémon in Pokébälle kommen.
Schade für so viele Sachen, also auch im Science-Fiction-Bereich und
wirklich,
so.
Ja, wirklich,
ne?
Der Energieerhaltungssatz steht immer im Weg. Ja, es steht immer im Weg.
Damit sind wir jetzt natürlich nicht zufrieden. Ich will jetzt noch nicht sagen, okay, abgeschlossen, geht nicht Abra oder geht nicht Pokéball, sondern es gibt noch eine andere Sache, die so ein bisschen so ähnlich ist wie Teleportieren, zumindest auch so im allgemeinen Sprachgebrauch, und das ist Beam.
Beamen.
Und ich glaube, dass viele das so als Synonym verwenden, aber der Unterschied zwischen Beam und Teleportieren ist, dass beim Beam der Raum schon auch durchquert wird, aber in Form von Strahlung. Also das bedeutet quasi, das Pokémon wird in Strahlung, also zum Beispiel Licht, umgewandelt, dann wird Lichtgeschwindigkeit irgendwo hingeschickt und dann wieder materialisiert.
Aber das sieht man ja auch bei den Pokébällen, oder? Die werden ja in so einem Lichtdings reingesaugt.
Das klingt jetzt natürlich auch erstmal ein bisschen irre, aber physikalisch ist das möglich, yay! Und dass das geht, das wissen wir schon ziemlich lange, denn was ist die berühmteste Formel in der Physik?
E=mc².
Richtig!
Ja.
E=mc², Masse ist Energie mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Das hat Albert Einstein 1905 schon theoretisch beschrieben. Und das heißt quasi nichts anderes als Masse ist Energie und Energie ist Masse. Das heißt jetzt mit dieser kleinen Formel hier im Hintergrund, könnten wir das Ganze realisieren, wenn wir uns jetzt nur diese Formel so angucken, dann wirkt das vielleicht so ein kleines bisschen so, als könnten wir jetzt beliebig Materie in Energie umwandeln und umgekehrt. Aber aus unserem Alltag wissen wir, dass das jetzt nicht mal eben einfach so passiert. Also ist ja nicht so, als würde sich ständig irgendwie unser Tisch vor uns dematerialisieren und dann woanders wieder auftauchen, sondern das geht nur unter so ganz speziellen Rahmenbedingungen. Und zwar in der Sonne, da wird ständig Masse in Energie umgewandelt oder Materie in Energie umgewandelt. Und das klappt da an diesem speziellen Ort wegen der hohen Temperaturen und dem hohen Druck, der da in der Sonne herrscht. Wir wissen ja, die Sonne macht Kernfusion und bei dieser Kernfusion wird jede Sekunde sehr, sehr viel Masse zu Licht, und zwar 4 Milliarden Kilogramm. Also die Sonne verliert jede Sekunde 4 Milliarden Kilogramm.
Wow.
Übel. Ich finde immer, sobald es so in die Milliarden geht, kann man es sich auch einfach überhaupt nicht mehr vorstellen, das eigentlich wirklich, wirklich ist. Ja. Und das klingt mega viel. Das klingt, finde ich, sogar fast ein bisschen so, als wäre die Sonne bald weg. Aber so ist es tatsächlich zum Glück nicht. Denn die Gesamtmasse der Sonne ist halt einfach so groß, dass es vernachlässigbar ist.
Und sie brennt schon seit 5 Milliarden Jahren.
Ja.
Und trotzdem ist es nur ein geringer Prozentsatz der Masse der Sonne. Total krass.
Das heißt, die Sonne kann das. Warum sollte das nicht auch mit den Pokémon gehen? Ja, also rein theoretisch könnte ein Pokéball also das Gleiche machen, Pokémon in Energie umwandeln. Das Ding ist halt, das merkt man vielleicht auch schon an E=mc², dass dabei sehr, sehr viel Energie entsteht. Ich habe als kleines Beispiel, habe ich hier einen kleinen Assistenten dabei. Und zwar ist es ein kleines Togepi. Und Togepi ist ja schon ein relativ kleines Pokémon. Laut Pokédex 1,5 Kilogramm schwer. Und wenn wir Togepi jetzt komplett in Energie umwandeln würden, also nach Einsteins E=mc², dann hätte Togepi einfach 135 Billiarden Joule. Und das ist so ungefähr die Größenordnung von einer Atombombe.
Ui,
irre.
Da könnten wir jetzt sagen, ja okay, ist dann halt so, aber dann ist das nächste Problem.
Okay. Ja, ist halt eine Atombombe jetzt. Ja, ist halt so.
Sorry, Togepi. Aber das nächste Problem ist halt, dass man so eine Energiemenge auch erstmal kontrollieren muss. Und das ist was ich finde, erstmal so ein bisschen unmöglich erscheint. Also, wie genau soll dieser Pokéball dann beschaffen sein, um das irgendwie zu schaffen? Das ist vielleicht eine Frage für wann anders, weil das jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen würde. Noch ein Stückchen interessanter ist vielleicht dann dieser ganze Umkehrprozess. Also wenn wir jetzt sagen, okay, das geht, also ja, Togepi ist jetzt eine Atombombe, wir können das umwandeln. Was noch schwieriger im Prinzip ist, als Materie in Energie umzuwandeln, ist der Umkehrprozess, also dass man aus Energie dann Materie macht. Schon seit Ewigkeiten gab es da so Ideen für Experimente. Das erste war 1934 die Idee, ne? Nicht, dass das Experiment gemacht wurde, eine Idee, wie man es machen könnte. Aber erst vor 5 Jahren, also 2021, ist es wirklich gelungen, das zu machen. Also es hat fast 100 Jahre gedauert, das auch nachzuweisen, weil man dafür halt einfach crazy Equipment braucht. Die haben das am Relativistic Heavy Iron Collider gemacht. Das ist ein Teilchenbeschleuniger am Brookhaven National Laboratory in New York. So, also dafür muss man halt auch erstmal krasse Teilchenbeschleuniger bauen, um das dann irgendwie umzusetzen. Genau, und diese Teilchenbeschleunigertechnik, die hat es halt früher einfach nicht gegeben. Also jetzt dieser konkrete Teilchenbeschleuniger, der hat einen Umfang von 4 Kilometern und braucht richtig, richtig, richtig viel Strom. Also der läuft bei einer Leistung von 340 Megawatt. Und das ist ungefähr so viel, wie eine Großstadt hat.
Wow, ja. Hä?
Krass.
Aber nicht permanent, oder? Also das geht ja nicht.
Sobald es läuft. Also ja.
Wow, genau. Und muss man überlegen, das finde ich auch infrastrukturmäßig übelst krass, weil
voll.
Du bist ja wahrscheinlich also hast ja wahrscheinlich nicht dein eigenes Kraftwerk dann dafür, oder? Dann musst du das ja übelst absprechen, damit die Stadt nicht absäuft, wenn du das Ding anmachst.
Entschuldigung, wir wollen jetzt hier mal ganz kurz Materie aus Energie herstellen. Ja.
Wir können immer alles Licht ausmachen.
Könnt ihr mal alle das Licht ausmachen?
Aber vielleicht, ja, vielleicht haben die doch ihr eigenes Kraftwerk, aber weiß ich nicht. Spannend.
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich, ich finde es nicht so abwegig,
ja,
dass es so ist, aber keine Ahnung.
Wow.
So oder so, auf jeden Fall richtig crazy und ist jetzt dann quasi auch, oder seit 5 Jahren dann auch endlich bewiesen, dass es möglich ist, Masse in Energie umzuwandeln und eben auch umgekehrt.
Aber es gibt ja trotzdem, es gibt ja auch die Paarentstehung. Also das ist ja auch ein natürlicher Prozess, der, ach so, ja, ja, klar, aber das ist ja, ja auch ein natürlicher
Prozess.
Stimmt,
das gibt es auch natürlich, ja.
Der halt passiert, wo eben hochenergetische Strahlung auf irgendwelche elektrischen Felder trifft, zum Beispiel von irgendwelchen Atomkernen, glaube ich, und da entstehen dann Elektronen-Positronen-Paare aus der Energie. So, aber das ist natürlich im Vergleich zu, wir machen ein Togepi wieder, wir stellen das wieder her.
Ja, und aber, halt das, aber das stimmt, das kann auch zufällig passieren und das ist genau das, was die da forciert haben. Mhm. Also die haben genau so ein Elektron-Positron-Paar quasi gemacht.
Ja, und du willst es ja steuern können, ne? Darum geht es ja, dass du es kontrolliert machen kannst.
Genau. Mhm. Aber ja, trotzdem spannender Punkt, weil genau das gibt es halt auch zufällig im All. Überall.
Im Überall.
Okay, also soweit, so gut. Erstmal, also klingt ja eigentlich so, als könnte man das alles so ein bisschen umsetzen. Okay, ich meine, Togepi ist halt kurz eine Atombombe, dann ist es wieder Togepi. Eine Kleinigkeit gibt es noch, die beachtet werden muss.
Süß, wie du Kleinigkeit sagst, bei den Sachen, die wir jetzt schon so vorannehmen. Also man müsste nur diese Atombombe irgendwie festhalten können und dann müsste man es umwandeln können. Und aber Klitzekleinigkeit kommt jetzt noch.
Also eine Klitzekleinigkeit hätte ich noch anzumerken, an der das Ganze vielleicht scheitern könnte, wenn es nicht schon an den anderen 35 Sachen zuvor gescheitert ist. Und zwar ist es ja nicht egal, welche Materie dann wieder aus der Energie entsteht. Also das heißt, der Pokéball müsste so eine Art Bauanleitung von Togepi speichern können, damit es quasi, wenn es wieder materialisiert, damit wieder jedes Atom genau da ist, wo es vorher war. Das halt einfach genau wieder das gleiche Togepi ist. Und das ist wahrscheinlich der Knackpunkt an dieser ganzen Sache. Also, dass du quasi das Gehirn wieder genauso herstellen musst, all die ganzen Erinnerungen. Und das wahrscheinlich, also wenn wir irgendwann mal an dem Punkt sein werden, ist wahrscheinlich auch total die so ethisch-moralische Frage, ob es dann einfach wieder Togepi ist oder ob es eher wie so eine neue Person oder neues Togepi ist.
Ja. Genau. Und die Speicher, also da sind wir ja wieder bei dem Speicher, ne? Den du für diese Information brauchst. Siehe Cyberpunk-Folge, Johnny Silverhand passt nicht auf einen USB-Stick. Und wenn du, da ging es ja auch nur um das Bewusstsein und um den das, was in seinem Gehirn gespeichert ist, um das irgendwie zu speichern. Und da hast du ja den ganzen Bauplan sämtlicher Atome und Elementarteilchen und sonst welchem Zeug, aus dem das Pokémon besteht. Das ist ja nochmal ein Vielfaches mehr wahrscheinlich.
Das ist richtig, richtig viel. Also ich habe die Zahl jetzt sogar auch nochmal, also du hattest ja gerade gesagt, wir hatten das schon mal, ich habe die Zahl sogar auch jetzt nochmal rausgesucht, also wie viel Speicherplatz quasi die Informationen über einen bestimmten Menschen aber jetzt in dem Fall braucht, weil leider hat das niemand speziell für Togepi gemacht, keine Ahnung warum. Und zwar sind das 2,6 mal 10 hoch 42 Bit und nur für einen Menschen und das ist eine Trilliarde Mal der Speicherplatz, den das ganze Internet im Moment braucht.
Toi, 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 ne?
Ja, toi, toi, toi. Ja, aber warum ist das so viel? Du brauchst halt die ganze Information über die DNA und den meisten Platz braucht halt das Gehirn mit Erfahrung und Erinnerung. Und deswegen, genau, es passt nicht auf einen USB-Stick und wahrscheinlich, ich lehne mich mal aus dem Fenster, passt es auch nicht in einen Pokéball. Also der Pokéball müsste halt diese Informationen und die Atombombenenergie speichern können. Und dann natürlich überhaupt erstmal technologisch in der Lage dazu sein, die Masse in Energie umzuwandeln und andersrum. Also leider würde ich jetzt mal das Fazit wagen, dass es diese Technik heute bei weitem noch nicht gibt. Aber wenn wir diese kleinen Hürden, die wir noch haben, überwinden können, dann wäre das eine Möglichkeit zu erklären, wie Pokémon in Pokébälle passen.
Ja, der eigentliche Vorschlag für unsere Folge war ja Dragon Ball. Und habt ihr Dragon Ball geguckt?
Nein, leider nicht.
Ich habe bestimmt mal so eine Folge geguckt, aber wie gesagt, als du es vorgeschlagen hast, habe ich nochmal drüber nachgedacht und dachte so, ich weiß nicht mal genau, worum es geht. Also ich habe Einzelfolgen davon geguckt, aber ich konnte jetzt beim besten Willen mich nicht erinnern, was eigentlich so die Story ist. Ich habe diese Charaktere mit diesen spitzen Haaren und so, die habe ich vor Augen, aber aber die
okay.
Geschichte.
Ja, dann wissen hier zwei von drei Leuten offensichtlich überhaupt nicht, worum es geht. Und falls es euch an den Endgeräten auch so geht, kommt hier noch eine kurze Zusammenfassung.
Dragon Ball ist eines der einflussreichsten Franchises der Popkultur, das 1984 als wöchentliches Manga vom japanischen Zeichner Akira Toriyama startete. Nur wenig später wurde es auch als Anime umgesetzt und begeistert bis heute Millionen von Fans. Im Mittelpunkt der Handlung steht Son Goku, ein naiver, aber unbändig starker Kämpfer, der gemeinsam mit seinen Freunden die sieben magischen Dragon Balls sucht, Kristallkugeln, die jeden Wunsch erfüllen. Was als leichtes Kung-Fu-Abenteuer beginnt, wird mit dem Nachfolger Dragon Ball Z zur epischen Weltraumsaga. Goku erfährt, dass er einem kriegerischen Alienvolk entstammt, das vom Tyrannen Freezer vernichtet wurde, und strebt nun durch rigoroses Training und knallharte Konfrontationen an, der stärkste Krieger und die beste Version seiner selbst zu werden. Dragon Ball Z ist dabei Anime in seiner reinsten Form, ikonische Kämpfe, emotionale Opfer und die Überzeugung, dass Freundschaft und Wille selbst das Universum retten können.
Ja, ich habe das zu Schulzeiten immer geguckt. Das lief auf RTL 2, wie alle anderen Anime-Serien damals auch. Kam immer 19.45 Uhr, glaube ich, und ich habe da echt viel geguckt. Also Dragon Ball Z hieß es damals. Es gibt noch das andere Dragon Ball. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass das ewig lief. Also das war immer neue Folgen, immer mehr Zeug und so. Und ich habe mal nachgeguckt, es gibt 16 Staffeln davon mit jeweils 20 Folgen plus minus. Mal 28, es gibt auch mal 16 und so. Und das ist absurd viel. Es ist total krass. Und es hat auf der IMDb eine 8,8.
Das ist gut. Mit so vielen Episoden, das musst du erstmal hinkriegen.
Das hat mich echt überrascht so. Ja. Und weil das Einzige, was da eigentlich passiert ist, zum Thema, worum geht's eigentlich, die kämpfen die ganze Zeit.
Ja.
Also es ist eine wilde Aneinanderreihung von irgendwelchen super abgefahrenen Anime-Kämpfen. Und Dragon Ball Z hält den Rekord für den längsten Kampf der Anime-Geschichte.
Oh.
Son Goku kämpft da gegen den Endgegner Freezer über die Dauer von, Achtung, 19 Folgen.
Was?
Aber passieren dann auch noch so andere Sachen in den Folgen?
Na, oder das ist die, also ich habe das jetzt nicht nochmal geguckt, ne, weil es ist einfach echt viel. Aber ich erinnere mich noch, dass die da die ganze Zeit geschwebt sind oder standen und dann haben die so ein bisschen erzählt und bla bla und dann haben die auch mal wieder gekämpft und so. Aber es ist total absurd, ja, was da passiert. Und dieser Endgegner, der Freezer, der hat übrigens einen realen Hintergrund, der aktueller denn je ist, weil Ende der 80er gab es eine Wirtschaftskrise in Japan und der Akira Toriyama, für den war, also der das gezeichnet hat und erfunden hat, für den waren Immobilienhaie, die mit Land in Japan spekuliert haben, das ultimative Böse. Und genau das macht auch dieser Freezer, der löscht auf einem Planeten das Leben aus und verkauft die Planeten dann an die Meistbietenden.
Oh,
also
okay.
So ein bisschen wie heute auch, Heuschrecken in den Städten, alles wird schön verhökert so.
Ja.
Wofür Dragon Ball Z auch mega berühmt ist, zumindest bei uns, ist die Synchro. Du, Jack, du hattest ja schon die Memes angesprochen. Und ich war ja, war das letztes Jahr oder Anfang des Jahres bei dir
Anfang
beim WLAN-Quiz?
Hm.
Genau, da war das Nerd-Quiz und da, muss ich sagen, habe ich sehr gelacht.
Ja, wir haben uns mal ein bisschen durch die alten Folgen gekramt und auch bei YouTube so Zusammenschnitte durchforstet und haben die witzigsten Übersetzungen genommen. Also ich meine, es geht ja schon darum, dass das alles immer ein bisschen lustig und auch provokant, also die beleidigen sich ja ständig gegenseitig, ne? Das ist auch im japanischen Original so. Aber wie sie es dann quasi übersetzen, ist einfach so funny. Und ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Kleinen Zusammenschnitt, können wir uns mal zusammen anhören.
Hör zu, Fusselkopf, ich weiß ja nicht, wer du bist, doch in deiner Anstalt sucht man dich bestimmt schon.
Hör auf zu heulen! Sonst mache ich dir einen Knoten in deinen blassen Hals, klar?
Red lauter! Hab Dreck in den Ohren!
Deine Mutter ist ein Müffi und hat Fußpilz!
Du hast es gut. Ich wäre auch gern so doof wie du.
Du Idiot! Sechspinkler! Brötchen über der Spüle auf, Schneider!
Wir haben noch ein paar Rechnungen offen und das regeln wir jetzt, wenn's recht ist, du pinke Plunze.
Hast du eine Hacke?
Wohl zu fest zugedonnert. Naja, aber was soll man bei dem Gesicht denn sonst machen?
Wie wär's mit Knickknack-Ärmchen ab oder ruckzuck hängt der Kiefer tiefer?
Oh, ich lieb's. Hauptsache noch so schön gereimt dabei. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal jemanden beleidigen möchte, dann sage ich auch, du Brötchen über der Spüle aufschneiden.
Ist so gut, oder?
Ja, das wird Herzen brechen.
Ich schneide übrigens manchmal die Brötchen über dem Biomüll auf, damit die Krümel direkt da
rein. Ja, das mache ich auch. Voll clever. Ja, sehr gut. Also, ihr seht, Dragon Ball Z immer für einen Lacher gut. So, und ich habe schon gesagt, die kämpfen da die meiste Zeit. Und wenn man kämpfen will, muss man natürlich auch trainieren. Und was sie da machen ist, der Son Goku und der Vegeta, also das sind Konkurrenten da, die trainieren in ihren Raumschiffen, also die fliegen auch in ihren Raumschiffen da zu verschiedenen Planeten und so und vermöbeln sich da die ganze Zeit. Und die trainieren in ihren Raumschiffen bei 100 G. So, oh, das Gott. Heißt,
klar,
die Raumschiffe erzeugen irgendwie Fallbeschleunigung, dass da irgendwie das Hundertfache der Erdbeschleunigung ist. Und das kann man erstmal in dem Raumschiff irgendwie machen, wenn der Antrieb stark genug ist. Dann spürt man da schon einfach eine höhere Kraft, eine höhere Beschleunigung so. Und das kostet natürlich ganz schön Sprit. Jetzt habe ich nicht rausgefunden, welche Technologie die Raumschiffe dann nutzen, aber ist auch egal. Wir nehmen mal an, das geht irgendwie. Und da habe ich mich gefragt, was würde denn mit Menschen passieren, weil die sind ja alle sehr menschenähnlich, wenn die so starken Beschleunigung ausgesetzt sind.
Knick, knack, Ärmchen ab, glaube ich.
Knick, knack, Ärmchen ab. Wir werden sehen. Also erstmal bei 100 G ist man 100 mal schwerer, weil das G bestimmt das Körpergewicht, also nicht nur die Masse, sondern auch wie groß die Kraft ist, die einen nach unten zieht. Und ich wiege jetzt 70 Kilogramm und mein Gewicht wäre dann beispielsweise würde sich anfühlen wie 7 Tonnen. So, wow. Und was unseren Körper eigentlich stützt, sind die Knochen. Und Knochen, die haben schon eine echt krasse Druckfestigkeit zwischen 170 und 200 Millionen Newton pro Quadratmeter. So, das ist jetzt erstmal übelst abstrakter Wert. Das heißt aber, dass ein Knochen mit einem Durchmesser von einem Quadratmeter und einem Querschnitt von einem Quadratmeter 20.000 Tonnen aushalten würde. In Masse jetzt umgerechnet. Ja. Und unser Oberschenkelknochen, der hat so eine Fläche zwischen 4 und 6 Quadratzentimeter, der würde also bei 100 G und in 7 Tonnen auf jeden Fall halten. Also das macht er mit.
Echt, nicht schlecht.
Nicht schlecht, ja. Wow. Das geht, das wäre cool, aber der Oberschenkelknochen, der gibt das Gewicht ja dann weiter nach unten auf das Schien- und Wadenbein. Und da ist das Problem, dass das Schienbein von den beiden Knochen noch 90% der Last trägt. Und rein von der Fläche würde das auch noch reichen. Aber das Schienbein, das ist S-förmig gebogen. Also das ist kein gerader Knochen mehr. Und das bedeutet, der Knochen wird nicht nur gestaucht, sondern auch gebogen. Und Knochen sind nicht mehr so belastbar auf Biegebelastung, wie sie es auf Druck sind. Und wenn wir jetzt von einer halbwegs menschlichen Anatomie ausgehen, dann würde allein durch Rumstehen das Schienbein nach vorne hin rausbrechen.
Oh.
So knickknack, Beinchen durch, offener Bruch, ekelhaft. So, und wenn die dann noch dort Kampfsport trainieren, da sind die Belastungen ja noch um Vielfaches höher. So, aber die hätten noch ein ganz anderes Problem, weil die haben ja auch ein Herz-Kreislauf-System wahrscheinlich. Die bluten ja auch, wenn die sich da irgendwie so auf die Mappe hauen. Und das Herz muss also das Blut gegen diese Gravitation auch in den Kopf pumpen. Und je größer die Fallbeschleunigung ist, desto schwerer ist natürlich auch das Blut und das Herz muss viel, viel mehr pumpen. So, das heißt, die bräuchten auch ein extrem starkes Herz, wo wir wieder bei den Muskeln wären. Es müsste also viel, viel größer sein. Und auf der Erde sind Menschen eher selten solchen starken Beschleunigungen ausgesetzt. Aber ihr beide kennt die auf jeden Fall, wo sehr, sehr hohe Beschleunigungen auftreten.
In der Achterbahn.
Ja, Achterbahn.
Und Raketenstart.
Raketenstart, genau. Also Achterbahn auch, da ist es aber nicht ganz so krass, aber Raketenstarts und vor allen Dingen so Kampfjetpiloten.
Ja.
Die sind da auch ziemlich exponiert. Und wisst ihr, welche Beschleunigungen da üblich sind?
Bis 10 G. Ich glaube, Achterbahn haben so eine Grenze bei 6.
Genau, und ich glaube, beim Raketenstart sind so auch 9 bis 10 G. Es ist auf jeden Fall, ja, 10 genau. G ist so die Grenze. Mhm. Und Kennt ihr den Rekord, das ist wirklich absurd, kennt ihr den Rekord für eine Beschleunigung, die ein Mensch überlebt hat?
Nee.
Doch, ich glaube 40 oder so, oder? Waren das 38, 40?
Ist so viel?
Ja, kurzzeitig, ja. Klar, wenn das nur so ein ganz kurz ist.
Anne, was ist dein Tipp?
Dann erhöhe ich es noch auf 70, was soll der Geist?
Okay, also, passt auf. Der Air Force-Arzt John Stapp hat sich 1954 auf einen Raketenschlitten gesetzt und sich innerhalb von 5 Sekunden auf 1117 km/h beschleunigen lassen.
Was?
So, bevor wir jetzt dazu kommen, okay, wie viel das ist. Also das war noch die kleine Beschleunigung, ne? So, pass auf, ich habe euch jetzt mal hier so ein Bild mitgebracht.
Ja, okay, vielleicht ist 70 auch viel. Man muss ja auch erstmal schaffen. Na, ja, ich bin gespannt.
Genau, also guckt euch erstmal das Bild an. Das ist noch die abgespeckte Version von diesem Schlitten.
Ach, das ist ja wirklich ein Schlitten. Das ist ja wirklich ein Schlitten.
Es ist wirklich ein Schlitten. Beschreibt mal, was ihr seht.
Also da sitzt ein Mensch, es ist, ehrlich gesagt sieht es ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann. Also du hast so eine Traverse, würde ich sagen, also so zwei Metallstangen, die mit so Querstreben irgendwie die Stabilität halten. Obendrauf ist ein Sitz, dann sitzt ein Mann, man sieht, er ist angeschnallt. Und hinten sieht es so aus, als hätte man so wie bei MacGyver so ein fettes Propangasfass genommen und dann einfach mit mit so einem Rohr abgeschlagen und dann schießt hinten das Gas raus und der Schlitten wahrscheinlich nach vorne.
Genau so lief das. Also für diesen Rekord war dann hinten dieser Antrieb noch viel, viel stärker. Ne? Die hatten da mehrere solche kleine Raketen hinten dran gemacht und das ist schon echt enorm. Und der sitzt wirklich auf einem Schlitten, er ist angeschnallt, aber er trägt keinen Helm.
Oh, ja.
Er trägt einfach keinen Helm. Und es gibt noch ein Video, das ist aber leider nicht frei zur Verfügung, wo der gefilmt wird, während der diesen Rekord macht. Ne? Und er trägt einfach keinen Helm. So, jedenfalls war das schon krass mit der Beschleunigung in 5 Sekunden auf über 1000 km/h. Aber jetzt kommt das Abbremsen. Ne? Der ist dann in eine Wasserwanne reingeschossen mit dieser Geschwindigkeit und kam innerhalb von 1,4 Sekunden zum Stehen.
Nein!
Das ist doch wie Beton mit so einer Geschwindigkeit.
Genau, das ist wie vor einer Wand zu fahren. Und Achtung, dabei war die Beschleunigung 46,2
G. Siehst du?
Oh, das du hast recht.
Das ist absolut irre.
Der hat jetzt grundsätzlich überlebt.
Der hat überlebt. Okay. Ja. Der ist über 80 Jahre alt geworden.
Was? Weil ich finde, das Krasse ist gar nicht, dass er keinen Helm hat, sondern dass der Nacken nicht gestützt ist. Das ist doch das, was dann der Kopf schnell ist so nach hinten.
Genau, in dem Versuch oder in dem Bild, was ihr da seht, da gibt es noch keine Nackenstütze. Aber in dem anderen Versuchen gibt es dann diese Nackenstütze. Und das Ergebnis dieser Experimente war unter anderem Sicherheitsgurte. Die sind da rausgekommen, also dieses Dreipunktsystem von Sicherheitsgurten und Nackenstützen. Also wir nutzen die Ergebnisse dieser Experimente.
Danke für dieses Experiment.
Auf jeden Fall, super Typ. Ja. Wir nutzen das heute also im Alltag, was da rausgekommen ist. Aber so richtig gesund war das nicht. Und auch das Bild ist leider nicht frei, aber ihr könnt es mal angucken, wie er danach aussah. Also ihr seht jetzt hier ein Porträt von ihm nach dem Versuch.
Ja, also ich würde mal sagen, zwei blaue Augen und es guckt hier so ein Panda an.
Mhm. Also ich finde, er sieht aus wie nach einer Schlägerei.
Voll, voll. Auch so einfach so allgemein angeschwollen.
Wie Henry, wenn er auf eine Anime-Convention geht und sagt, dass er nicht weiß, wie viele Generationen Pokémon es gibt. So sieht aus. Voll auf die Fresse bekommen, alles blau im Gesicht.
Ja, das ist echt krass. Also dem sind die Blutgefäße in den Augen auch geplatzt. Also der hatte dann so tierisch blutunterlaufene Augen und war temporär blind.
Ich finde, er hat aber so ein süffisantes, Grinsen, aber so wie, ich habe euch doch gesagt, dass ich das hinkriege. So sieht es aus, auch so ein bisschen.
Ja. Und er wollte widerlegen, dass Menschen bei 18G sterben. Also damals war die Annahme, dass bei 18G sterben Leute. Und er hat sich gedacht, das stimmt gar
nicht. Also nee. Das glaube ich jetzt mal nicht.
Ich zeige euch das jetzt und mache einen Selbstversuch.
46G,
genau. So, und diese Beschleunigung, die war jetzt für seinen Kreislauf nicht das riesige Problem, weil das wirkt ja senkrecht zu seiner Körperachse, also das zieht ja nicht das Blut aus dem Kopf. Aber beispielsweise Jetpiloten, wenn die in eine Kurve fliegen, dann wirken auf die halt so 9G und da kann echt eine Menge passieren. Und zwar das Erste, was passiert, ist ein Greyout. Habt ihr davon schon mal gehört?
Ja, dann siehst du nichts mehr, oder? Weil das Blut aus deinem aus deinem Sehzentrum oder am Kopf rausgeht?
Genau, also das Blut geht aus dem Kopf raus und die Zapfen in den Augen, in der Netzhaut, die werden nicht mehr mit Sauerstoff versorgt und dann sieht man nicht mehr farbig. Das heißt, das Bild wird erstmal schwarz-weiß.
Ah, okay.
Dann geht es weiter mit dem Tunnelblick. Dann, wenn das Auge länger nicht durchblutet wird, dann konzentriert sich eben das Sehen nur noch auf einen ganz kleinen Bereich. Und dann kommt es zum sogenannten G-Log. Das ist Gravitational Loss of Conscience. Das ist also das gravitationsinduzierte der gravitationsinduzierte Bewusstseinsverlust. Und das ist ziemlich lustig. Das kennt ihr vielleicht auch aus irgendwelchen Videos.
Klingt lustig. So. Lol.
Naja,
heute wieder gravitationsinduzierter Bewusstseinsverlust.
Der hat doch bestimmt schon mal so Videos gesehen von Leuten, die so in so einem Kunstflieger drin hocken, irgendwelche Amateure vom Boden, und die werden dann so ohnmächtig.
Ja,
und
die so hinten drin sitzen und dann einfach ohnmächtig werden.
Ja, und die dann voll aussteigen so. Und wenn man da ohnmächtig wird, dann kommt es zu einem noch anderen Effekt, und zwar fangen dann die Gliedmaßen an zu zucken, und in der Flugmedizin nennt man das Phänomen Funky Chicken.
Was?
Man nennt es Funky Chicken, weil die Leute dann so zucken wie so Hühner.
Oh, wirklich. Also auch dieser Zynismus, den die Leute mit sich bringen, wenn die Leute sehen, wie sie leiden, geil, und dann sagen, ah, guck mal, das Hühnchen hier, das zappelt aber ein bisschen.
Ja.
Das Krasse ist ja, dass du dich da so dran gewöhnen kannst. Also jetzt hier Stichwort Jetpiloten. Das ist ja so, also mir wird ja auch so übel werden, und das geht ja einigen in der Ausbildung auch so, und das kann man sich so abtrainieren einfach. Das finde ich krass.
Ja.
Denn da wirst du so oft in die Zentrifuge geschickt und irgendwann.
Ja, irgendwann geht es. Und das ist ganz halt schön cool, wie sich der Körper da anpassen kann. Und zwar spannen die Beinmuskeln und den Bauch an, damit die Blutgefäße sich verengen und das Blut aus dem Kopf nicht dahin fließen kann.
Ja. Die haben ja sowieso auch solche Anzüge an, Druckanzüge. So, nicht wie ein Raumanzug, so krass, ne, aber so ein bisschen Druckanzugmäßig.
Aber bis zum Bauch geht das, und das ziehen dann auch die Leute, die aus dem Weltall kommen, die haben dann auch solche Anzüge an, um eben dem Kreislauf zu helfen, wenn er dann wieder unter normaler Schwerkraft ist. Und diese Anzüge nehmen dem Körper oder dem Herz bis zu 2G ab. Also das hilft da schon, und das hilft quasi, oder ist eigentlich derselbe Effekt wie dieses Muskelanspannen. Und außerdem haben die eine spezielle Atemtechnik, das ist so eine Pressatmung, wo die Luft in kurzen Abständen hart ausstoßen und dann schnell wieder einatmen. Und das erhöht den Druck im Brustkorb und hilft dem Herzen auch beim Pumpen. Echt
krass.
Also
ich muss mal sagen, wenn wir dann nochmal auf Dragon Ball gucken, ne? Also Vegeta, der hätte da schon bessere Chancen. Also das sieht schon, was er anhat, sieht schon so wie ein Raumanzug aus, ne? Und so ein Goku mit seinem Hemdchen hat da vielleicht nicht so gute Chancen.
Der nicht, nee. Also Vegeta, der ist auf jeden Fall besser vorbereitet auf die ganze Nummer, ja. Deswegen kann man festhalten, 100G zum Trainieren, eine super Idee, aber insgesamt wahnsinnig unrealistisch.
Ich habe mir One Piece rausgesucht, und dazu muss ich gleich sagen, ich bin jetzt selber gar nicht so ein Kenner oder Nerd. Also ich habe da ein bisschen was geschaut, aber ja, würde mich jetzt nicht als Experten bezeichnen. Deswegen seht's mir nach, wenn ich hier oder da ein bisschen auf Recherchewissen angewiesen bin. Was auf jeden Fall feststeht, und das ist allen klar, One Piece ist die erfolgreichste Manga-Serie der Geschichte, hat einen Guinness-Weltrekord. Ihr könnt mal überlegen, es hat 2026, also dieses Jahr, hat One Piece eine Marke geknackt von verkauften Exemplaren. Schätzt mal, wie viele verkaufte Exemplare. Dazu muss man sagen, der Manga, den gibt es seit 1997, und der Anime kam dann 1998. Also seit 1997, wie viel verkaufte Exemplare?
Wow, 500 Millionen.
Anne? Also wir sind bei mittlerweile ungefähr 1200 Kapitel. Das sind ja immer so Sammelbände, ne, in denen die rausgegeben werden. So.
Liebe Zeit.
Und insgesamt sind es 1200 Kapitel.
Ja, komm,
ungefähr.
Dann sage ich jetzt Milliarde. Was soll der Geist? Das ist ja auch...
Eine Milliarde.
Ja, Henry hat 500 Millionen gesagt, das ist auch nur doppelt so viel jetzt.
Ja, nur doppelt so viel, okay. Henry ist sehr gut. Es sind 600 Millionen verkaufte Exemplare.
Boah, was?
Ja.
Krass. Boah.
Krass.
Das ist schon echt irre.
Ja, aber es ist trotzdem krass. Es ist ja auch halt, naja, wahrscheinlich weltweit bekannt.
Ja, natürlich. Und das Verrückte daran ist ja, dass der Oda, der Mangaka, also das ist wirklich sein Lebenswerk, aber er hat es ursprünglich nur auf 5 Jahre ausgelegt. Und dann ist das einfach komplett durch die Decke gegangen.
Eskaliert.
Ja, komplett eskaliert. Und ich fand es auch ganz süß, was so zu den Einflüssen gezählt hat. Indiana Jones, ne, weil es sollte auf jeden Fall eine Abenteuergeschichte werden. Mhm. Dann hat er sich auch viel an echten historischen Piraten orientiert. Aber es gab einen ganz großen Einfluss, haben wir heute auch schon erwähnt. Könnt ihr erahnen, welcher Anime ihn beeinflusst hat bei der Geschichte?
Vicky? Die Wikinger?
Vicky, ja, Vicky und die starken Männer. Tatsächlich, ja. Ja, auf jeden Fall.
Ja, passt ja mit Segeln und so.
Genau. Und beim Zeichenstil hat er sich ein bisschen was von Tom und Jerry abgeguckt. Und der Handlungsaufbau, da hat er sich viel von Dragon Ball mitgenommen, denn er ist ein riesen Dragon Ball-Fan. Aber bevor wir jetzt einsteigen, das ist ja mittlerweile, ne, 1200 Kapitel, auch der Anime läuft ewig. Das ist ein Riesenuniversum, ein Riesenkosmos. Deswegen gibt es hier mal eine runtergebrochene, kurze Zusammenfassung.
One Piece ist eines der erfolgreichsten Manga- und Anime-Franchises der Welt. Die Geschichte des japanischen Mangaka Eiichiro Oda erscheint seit 1997 und wurde 2 Jahre später auch als Anime umgesetzt. Bis heute begeistert die Reihe mit über 1000 Manga-Kapiteln und Anime-Episoden Millionen von Fans. Im Mittelpunkt der Handlung steht Monkey D. Ruffy, ein junger Pirat, dessen Körper durch eine geheimnisvolle Teufelsfrucht die Eigenschaften von Gummi angenommen hat. Gemeinsam mit seiner stetig wachsenden Strohhutbande segelt er über das gefährlichste Meer der One Piece Welt, die Grand Line, auf der Suche nach einem legendären Schatz, dem sogenannten One Piece, das der einstige Piratenkönig Gold Roger hinterlassen haben soll. Ruffys größter Traum ist es, den Schatz zu finden und selbst König der Piraten zu werden. Was One Piece so besonders macht, ist die Mischung aus verrückten Abenteuern, aberwitzigen Charakteren mit komplett überzeichneten Fähigkeiten, spektakulären Kämpfen und einer überraschend tiefgründigen Geschichte über Freundschaft, Freiheit und den Kampf gegen Unterdrückung.
Kennt ihr One Piece? Habt ihr davon mitbekommen?
Also ich kenne es auch in einem ähnlichen Level wie Dragon Ball Z. Das ist der Typ mit dem Strohhut.
Ja, das ist schon mal gut, ja.
Ich finde es super, wie Anne so und Serien einfach auf einen Charakter runterbricht. Ja, das ist der mit der spitzen Frisur. Ja, das ist die Serie mit dem Typ mit dem Strohhut.
Und Henry?
Ich kenne das auch. Also ich habe das nie gesehen so. Ich habe auch den Manga nicht gelesen. Ich kenne es nur von unserer Science vs. Fiction Folge.
Ah ja, stimmt. Ja. Die empfehlen wir euch auf jeden Fall auch, die packen wir in die Shownotes. Da haben wir uns tatsächlich so ein bisschen diese Hauptcharaktere angeschaut. Das habe ich heute mal nicht gemacht, weil wir ja auch gerade in unserer letzten Fantastic-Vorfolge mit Mr. Fantastic schon diese ganze Elastizitätsnummer irgendwie durch haben. Da habe ich mir gedacht, okay, müssen wir uns jetzt nicht anschauen, wie Monkey D. Ruffy da irgendwie seinen Körper dehnen kann. Aber was ich sehr cool finde an One Piece, also One Piece ist ja drüber ohne Ende, ja. Alle Charaktere sind irgendwie krass, die haben einen Oberkörper, der ist 9 Meter breit, aber Beine, die sind irgendwie 3 Zentimeter im Umfang und so, ne. Also solche Figuren sind das ja. Und es ist alles sehr überzeichnet und laut und grell. Ich finde das sehr cool. Aber was ich richtig cool finde ist, dass in diesem One Piece-Universum, was ja mit diesen Teufelsfrüchten sehr fantastische Elemente auch hat, ganz klar auch Wissenschaft immer wieder eine Rolle spielt. Also ich habe hier über 10 Charakter schon gefunden, die Wissenschaftler sind. Die sind dann natürlich auch, so wie man es kennt, so ein bisschen Tony Stark-mäßig. Ne? Das sind immer einzelne Leute, die ohne ein großes Team im Hintergrund Sachen erfinden und die funktionieren dann auch immer alle gleich. Aber cool ist halt, dass in allen Wissenschaftsbereichen, ne? Also so Biologie, Technik, Klimawissenschaft oder Meteorologie und sowas, Chemie, Physik, also alle diese Bereiche spielen da drin eine Rolle. Und das finde ich sehr cool. Und das Ganze gipfelt in einem Charakter, den ich mir gerne anschauen möchte, nämlich dem schlauesten Menschen im One-Piece-Kosmos, der beste Wissenschaftler der Welt, und das ist Dr. Vegapunk. Und Dr. Vegapunk ist so ein bisschen das Äquivalent zu Rick Sanchez von Rick and Morty, würde ich sagen, oder vielleicht auch zu Reed Richards von dem Fantastic Four. Also es wird gesagt, er ist allen so hunderte Jahre im Denken voraus. Ne? Immer wenn es irgendeine wissenschaftliche Entdeckung gibt, die er natürlich entdeckt, dann versteht er die auch sofort. Also er hat ein unbändiges Wissen und ich fand es auch sehr lustig, dieses ganze Wissen wird gespeichert in einem riesigen Wissensarchiv, wo quasi auch Teile seines Gehirns gelagert werden und das nennt sich Punk Records. Und das fand ich sehr lustig, Henry. Da habe ich an dich gedacht und deine Leidenschaft für Punk und Hardcore.
Ich habe auch viele Punk Records.
Ja, deswegen. Ich habe euch mal ein paar von Dr. Vegapunks Erfindungen mitgebracht. Also er hat zum Beispiel durchschreitbare Wände erfunden, sehr praktisch. Er hat riesige Seeungeheuer zu Cyborgs gemacht, nämlich die sogenannten Sea Beast Weapons. Dann hat er eine Insel-Klimaanlage erfunden. Er hat Hologramme erfunden, künstliche Diamanten, Lasersäbel, das ist das Äquivalent zum Lichtschwert.
Da kann er mal auch noch was für andere übrig lassen.
Und ich fand es auch sehr lustig, er hat aber auch so kuriose Sachen erfunden, zum Beispiel den Recycle-Vow. Der Recycle-Vow ist ein kleiner mechanischer Hund, der den Abfall von den Straßen frisst.
Fair, cool,
das,
cool.
Das brauchen wir.
Und außerdem den unbemannten Kochautomaten, der bereitet auf Knopfdruck in unter einer Minute zahlreiche Gerichte zu. Und da habe ich mir gedacht, das haben wir in echt, das ist der Thermomix. Er hat den
Thermomix, habe ich auch gerade reingedacht.
Thermomix erfunden. Ja, ich habe mir mal zwei seiner, ich sag mal, einflussreichsten Erfindungen angeschaut und geguckt, was wir da in der echten Welt für Äquivalente haben. Eins ist schön, eins ist nicht so schön. Wir fangen mit dem nicht so schön an. Und zwar sind das die Pazifista. Die Pazifista, der Name darf euch nicht verwirren, denn das sind Cyborg-Soldaten, die zum Beispiel Laserwaffen abfeuern können. Die werden von der Marine eingesetzt und ja auch Monkey D. Ruffy musste schon mehrfach gegen die kämpfen. Und das ist natürlich ein bisschen zynisch, ne? Also die Cyborg-Soldaten Pazifista zu nennen, weil die sind natürlich alles andere als Pazifisten. Und habe ich mir mal angeschaut, wie weit wir da eigentlich in der echten Welt schon sind, was so Kriegsroboter angeht. Ist vielleicht nicht das schönste Thema, aber ich fand es mega spannend, denn es gibt einen New York Times-Artikel vom letzten Monat und der hat das Ganze mal so zusammengefasst. Er hat gesagt, die Zukunft der Kriegsführung wird gerade in der Ukraine geschrieben. Und das fand ich sehr spannend, weil gerade dieser russische Angriffskrieg, natürlich, ne, du hast dieses starke Russland, dann hast du die Ukraine, die ja immer so ein bisschen irgendwie als Underdog galt und sich jetzt aber seit Jahren behauptet. Aber das wird jetzt zum Schauplatz von Wissenschaft und Forschung, weil die da einfach krasse Kriegsroboter entwickeln. Und zum Beispiel planen, Soldaten zu ersetzen durch 25.000 Kriegsroboter. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht.
Ah, so krass, ja. Das sind so, naja, das sind wie so kleine Autos oder auch, die haben auch Ketten teilweise. Und ja, das sind so ja Militärfahrzeuge in Miniatur, wo niemand drauf sitzen kann, aber die haben da so Gewehre drauf und sind halt so fürs unwegsame Gelände gemacht, will ich mal sagen.
Mhm. Bisschen auch wie so Rover einfach, ne, die man sich genau immer so von Mond oder Mars ja vorstellt.
Also ich, meine erste Vorstellung war, so humanoide Roboter, wie sie zum Beispiel ja, in China auch waren, wo letztens Friedrich Merz wieder so mit so gestaunt hat, wo die da gegeneinander gekämpft haben. So, an sowas habe ich gedacht. Aber klar, solche Roboter, das sind ja auch solche, ja, kleinen mobilen mit Rädern und so.
Ja, also die Entwicklung von humanoiden Robotern, wie wir es dann bei den Pazifista sehen, die sehen ja aus wie, ne, die sprechen auch wie Menschen, in Anführungszeichen, ne? Die sind natürlich riesengroß und so. Aber diese Entwicklung von humanoiden Robotern, die wird ja wahrscheinlich eher im Consumer-Bereich oder bei der Maschinenfertigung oder sowas dann eine Rolle spielen. Also die menschliche Form vom menschlichen Körper ist natürlich einfach überhaupt nicht ideal für eine Kriegsführung. Ja. Also es ist natürlich besser, wenn du Räder hast und wenn du Ketten hast und wenn du dick und breit und fett oder quaderförmig bist. Ne? Mhm. Also ich glaube, dass es dahingehend davon weggeht, dass man so diese Menschenform behält. Man sieht das ja in dieser Luftkriegsführung, da hast du ja Drohnen. Ne? Also das ist ja dann auch nicht so, dass du ein Flugzeug hast, wo dann ein Roboter im Raketenschlitten sitzt, ne? Und dann die G-Kräfte aushält. Sondern das sind ja einfach ferngesteuerte Drohnen.
Ja, stimmt eigentlich. Drohnen, ne? Drohne ist ja wie ein Flugzeug ohne Person drin und das ist einfach wie ein Auto ohne Person drin. Ja.
Genau. Aber interessant ist eben, dass du diese Entwicklung, die da jetzt passiert, natürlich jetzt an diesem konkreten Fall weitergeht, ne? Und dass sie da weiter betrieben wird. Und ja, das ist natürlich tragisch und schlimm. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich jetzt ein Riesenvorteil, wenn du dann Wissenschaftler hast, ne? Also ein, ich sag mal, strategischer Vorteil, wenn du gute Ingenieurinnen, Ingenieure hast, Wissenschaftler, die dir dann sowas entwickeln können. Aber im gesamten Zusammenhang ist es natürlich furchtbar, ne? Also wir alle wollen keinen Krieg und aber man kann sich natürlich vor der Realität nicht verstecken. Also es passiert, es findet statt und fand ich irgendwie krass. Und es ist natürlich besser, also wenn sie jetzt sagen, wir ordern hier 25.000 von diesen Kriegsrobotern, es ist natürlich immer noch besser, die an die Front zu schicken. Und dann kämpfen halt die Roboter untereinander, als dass du da Menschen verheizt. Mhm. Dann habe ich nochmal geguckt, diese Pazifista, die haben halt so Laserwaffen. Ja? Und schießen dann, so wie bei Star Wars, ne, diese Blasterschüsse, schießen die raus. Mhm. Und Laserwaffen sind dahingehend verboten, dass du keine blendenden Laserwaffen im Krieg einsetzen darfst. Also wenn du darfst Menschen quasi nicht blind machen damit. Aber sie werden natürlich trotzdem genutzt, um jetzt zum Beispiel Ziele anzuvisieren oder vom Himmel zu holen. Es geht da gerade um Drohnen und Raketen. Und ich habe euch mal ein System mitgebracht. Das kommt aus dem Vereinigten Königreich, aus UK. Und das heißt Dragonfire. Das ist auch schon wieder so eine Namensgebung, ne? Wo du diese Militärsachen, ne? wie die dann benannt werden.
So Fantasy-Stuff. Ja,
und das ist auch immer so glorifizierend und so.
Kann ich kurz dazu noch eine Frage stellen?
Ja.
Also man darf Laser nicht einsetzen, weil das Menschen blind macht.
Aber erschießen ist okay.
Aber man darf Gewehre einsetzen, um
sie
zu
erschießen.
Töten.
Ja. Ich weiß, das ist völlig absurd.
Es
das
ist
völlig
absurd. Was ist los mit euch?
Zurück zu Dragonfire. Dragonfire ist ein 50 Kilowatt Laser. Das ist einfach so unfassbar viel. Und also es klingt jetzt alles lustig, ist es natürlich nur in Teilen, aber ich fand einfach, dieses Bild, was sie dazu veröffentlicht haben, das hat mich so an Science Fiction und eben dann auch so ein bisschen an diese One Piece Szene erinnert, wo die quasi diese Laserbeams schießen. Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht. Viele von diesen Laserwaffen sieht man natürlich nicht, ne? Das ist kein sichtbarer Lichtstrahl, das findet alles ganz viel im Infrarotbereich statt. Aber dieses Foto, beschreibt das mal bitte.
Boah.
Ja, krass.
Also das ist so ein bisschen wie Star Wars sieht es aus. Also
schon, ne?
Es ist ein von unten, also man sieht diesen Laserstrahl, ne? Der wird irgendwie gestreut, das ist wahrscheinlich auch eine Langzeitbelichtung. Oder naja, so Langzeit ist es ja wahrscheinlich nicht.
Nee, das ist immer ganz
bei,
kurz nur.
Das
ja.
Ganz kurz. Aber der hat eine unfassbare Intensität. Also ich meine bei 50, wie viel?
Kilowatt.
Das ist schon ziemlich ordentlich und da geht ein Strahl so in den Himmel rein und schießt dort was ab. Das ist wie im Film.
Wirklich, ne? Es sieht 1:1
einfach
aus
krass.
Wie im Film.
Ja.
Und das gibt es so. Also das ist in echt.
Es ist dann immer nur noch ein nächster Schritt, bis es irgendwie eine Waffe wird.
Ich sag mal, Science Fiction ist ja schon immer so Vorbild gewesen auch für, das hatten wir auch das letzte Mal, ne? Bei der Fantastic Four-Folge, dass solche Science-Fiction-Sachen immer Vorlage sind für was Echtes. Und ich meine, dieses abgefahrene Zeug mit einem Laser, ich meine, das ist schon clever, ne? Du hast Lichtgeschwindigkeit, du bist da hast da quasi keinen Versatz irgendwie beim Zielen und so. Aber es ist gruselig. Es ist mega gruselig, muss ich sagen.
Ja. Deswegen lass uns noch zum positiven Aspekt kommen.
Endlich.
Zur größten Erfindung von Vegapunk, nämlich die sogenannte Mother Flame. Die wird in One Piece selber dann leider auch für nicht so gute Zwecke benutzt. Aber die Idee ist eine gute. Er wollte nämlich eine unerschöpfliche Energiequelle schaffen, also quasi freie Energie, um die Zivilisation in eine bessere Zukunft zu führen. Ja? Dass man also wirklich sich nie wieder Sorgen um Energie machen muss. Und diese Mother Flame war also für den Fortschritt der Menschheit gemacht. Und es wird nicht so genau erklärt, was sie ist, aber es ist eben eine unerschöpfliche Energiequelle. Und da habe ich sofort an das gedacht, was du, Anne, vorhin gesagt hast, nämlich
die Sonne.
Genau, an die Sonne. Und an das, was wir gerade in Frankreich am ITER, ne, an diesem großen Forschungsfusionsreaktor versuchen. Also das ist ja irgendwie eins der, ich will nicht sagen letzten großen Ziele der Physik, aber
eins der nächsten großen Ziele.
Eins der nächsten, oh, das ist sehr gut. Genau, eins der nächsten großen Ziele der Physik, dass man versucht, Atomkerne miteinander zu verschmelzen. Und die Energie, die dabei frei wird, zu nutzen. Der Riesenvorteil dabei ist, dass man keinen CO2-Ausstoß hat. Der Brennstoff, den man dafür braucht, ne, also es sind ja Wasserstoffisotope, ist praktisch unbegrenzt verfügbar. Und man hat keine Kettenreaktionen wie bei Kernkraftwerken und damit auch nicht dieses Problem vom radioaktiven Abfall. Das einzige Problem, jetzt kommen wir wieder mit zu den kleinen Problemen, es gibt da nur ein kleines Problem. Dieses Plasma, was man da erzeugen will, das muss auf über 150 Millionen Grad Celsius erhitzt werden. Also diese Temperaturen, die werden gebraucht. Und man muss das Ganze mit extrem starken Magnetfeldern zusammenhalten. Und das ist technisch extrem anspruchsvoll. Deswegen gibt es da bislang auch noch viel zu tun. So die ersten großen Experimente sind in den 2030er Jahren geplant. Und der ITER selbst, also dieser große Forschungsreaktor in Frankreich, der soll dann selber auch noch gar keinen Strom jetzt irgendwie erzeugen oder einspeisen. Da geht es erstmal nur um die Machbarkeit und zu schauen, ob das System funktioniert. Aber ich habe mir gedacht, also Fusionsreaktoren, das ist die Mother Flame, oder? Das ist doch das Äquivalent dazu.
Mhm. Bisschen schon, würde ich sagen.
Schon, ja.
Es gibt ja auch in Deutschland so ein paar Forschungsreaktoren, also die da, es ist ja nicht der einzige da, ITER in Frankreich.
Ja.
Aber ich bin ein bisschen genervt von Kernfusion, weil so alle 20 Jahre wird gefühlt gesagt, in 20 Jahren sind wir soweit.
Ja.
Und dann doch nicht. Oh Mann, das wäre halt so cool, wenn das endlich mal klappen würde.
Wie ist die Strack-Watzinger von der FDP bei der Ampel? Die hat ja gesagt, in 5 Jahren, da gab es ja so ein Experiment, wo die das mit einem Laser gemacht haben. Und dann hat sie gesagt, ey, in 5 Jahren haben wir es.
Ja, das muss sie halt auch sagen, weil so
klar.
Innerhalb ihrer Amtsperiode, ja okay, 4 Jahre, aber innerhalb ihrer Amtsperiode ist.
Ja, aber das hat ja auch, Friedrich Merz hat es ja auch gesagt schon, ja. Und das ist halt absurd, dass die überhaupt keine Vorstellung davon haben, was das eigentlich ist, was das bedeutet. Und ich meine, ich bin da auch irgendwie zuversichtlich, dass es irgendwann klappt. Aber ein Kumpel von mir, der arbeitet in Garching, in dem Fusionsforschung vielleicht so. Und der hat auch gesagt, das wird einfach noch ewig dauern. Also das sind noch Jahrzehnte, viele Jahrzehnte Arbeit so. Mhm. Und gerade das mit den Magnetfeldern, du hast ja auch, wenn das Plasma so heiß ist, erodiert das die Wände dort und so. Ja. Und das ist einfach ein Riesenaufriss, das zu machen.
Ja. Ich hoffe, wir erleben es noch.
Ja, cool.
Da kommen wir vielleicht auch wieder zurück zu Nummer 1. Also warum werden Kriege geführt? Ne? Es geht um Gebietsansprüche, aber häufig geht es um Energieversorgung. Ja? Also gerade wenn du um Rohstoffe, aber Öl ist ja auch immer einer der großen Gründe gewesen, irgendwo einzumarschieren. Und wenn du dann Probleme, also wenn du die Mother Flame erfindest, brauchst du vielleicht keine Pazifister mehr. Ist jetzt eine kühne Vorstellung, aber vielleicht kann man einen Teilaspekt der Konflikte, die aus diesem Ressourcenbedarf da entstehen, damit ad acta legen. Das wäre schön.
Jetzt müssen wir wieder ein wissenschaftliches Prädikat für die heutigen Animes vergeben. für alle, vor allen Dingen auch für uns, weil wir es auch ständig vergessen, welche Prädikate wir eigentlich vergeben. Nochmal kurz zur Einordnung. Also, wenn wir das wissenschaftlich richtig, richtig gut finden, dann gibt es den Delfin. Danach kommt die Schildkröte, das ist noch ziemlich gut. Okay wäre die Kuh. Naja, noch okay, aber mit Problemen gibt es den Kaninchenkauz. Schlecht ist die Katze und richtig beschissen ist das Stinktier. So, was würdet ihr sagen? Unseren Animes. Welches Prädikat gibt ihr ihnen?
Oh, das ist heute ganz schwierig, weil so grundlegende, also die Theorie, die physikalische Theorie ist da, aber die Machbarkeit ist halt überhaupt nicht da. Und das ist heute ein bisschen tricky.
Bei allen Sachen im Prinzip.
Ja, bei allen so.
Ja, also Beam geht theoretisch, geht aber eigentlich nicht in echt. Auf 100G ein Raumschiff beschleunigen geht, aber ist halt auch dumm wegen Treibstoffverbrauch.
Und wegen kaputten
und Kernfusion
Körpern und
läuft
so.
Läuft auch noch nicht. Ja, genau, wegen kaputten Körpern.
So, Fusionsreaktor ist auch da, aber macht noch nichts, außer Geldkosten.
Ist so eine klassische Kuh vielleicht einfach.
wahrscheinlich ist es eine Kuh. Also ich habe auch überlegt, so dieses Dragon Ball mit den 100G und Knickknack, Beinchen kaputt. auf jeden Fall, also Dragon Ball ist natürlich absurd und da haben wir über dieses Kamehameha und dieses ganze Zeug noch gar nicht gesprochen. Ne? Mhm. Aber wir bewerten ja nur das, über das wir geredet haben. Mhm. Ansonsten, ja, ich würde auch zur Kuh tendieren tatsächlich. Also es ist alles drüber, aber nicht unplausibel. So würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Na dann.
Okay. Dreimal die Kuh.
Yes.
Macht im Mittel die Kuh und hiermit bekommen Pokémon, Dragon Ball und One Piece offiziell von Wissen hinter den Kulissen die Kuh.
Oder ein Mülltank, wie man in Pokémon vielleicht sagen würde.
Okay. Ja, und damit ist diese Folge auch schon wieder vorbei.
Ja, aber wenn ihr noch Lust habt, ein bisschen weiter mit uns zu kommunizieren, dann tut das doch. Schreibt uns eine Mail an podcast@wissenhinterdenkulissen.de oder folgt uns bei Instagram. Da könnt ihr nicht nur die Bilder zu dieser Folge sehen, sondern uns auch Kommentare da lassen und Nachrichten schreiben und vor allen Dingen sehr gern neue Themen vorschlagen, denn der Sommer beginnt jetzt für uns so richtig und damit auch, naja, sagen wir mal so, nicht die krasseste Motivation, ständig alles nachzuschauen und zu recherchieren. Deswegen, wenn ihr Input von außen habt, gern. Wir freuen uns auf eure Vorschläge.
Und außerdem freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns bewertet auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und vielleicht auch einen Kommentar da lasst, wo es geht.
Okay, und damit sagen wir ciao, bis zur nächsten Folge. Habt eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.